Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Radio FreeFM 102,6% Music.
Guten Morgen, willkommen zum Lokaltermin, Ausgabe Nummer 37 hier bei schönsten Sonnenwetter am 17. Februar 2017. Mein Name ist Michael Trost.
Ja, Thematik, die wir hier schon bei Radio FreeFM mehrmals im Sender hatten. Es geht um Basir, ein Flüchtling aus Afghanistan, dessen Schicksal, ich würde sagen, 2 Jahre eigentlich auf der Kippe standen. Darf Basir bleiben, darf er nicht? Über die Entwicklung und eigentlich über die positive Entwicklung sprechen wir heute eine Stunde lang. Und meine Studiogäste sind zum einen die Elena Flügel. Elena, herzlich willkommen wieder mal bei uns bei Radio FreeFM heute Vormittag. Und außerdem Basir, herzlich willkommen auch wieder hier bei Radio FreeFM im Sender. Mein Name ist Michael Trost. Ja, und ich würde sagen, wie wir es immer so in den Sendungen handhaben. Zunächst machen wir einfach mal eine kurze Vorstellrunde. Dann, Elena, möchtest du anfangen?
Okay. Also ich bin die Elena Flügel, ich bin Psychologiestudentin, bin 27 Jahre alt und im Vorstand des Vereins Menschlichkeit Ulm. Ich habe den Basir kennengelernt im letzten Jahr durch meine ehrenamtliche Arbeit, aber auch durch meine Arbeit bei der IHK, wo es um Ausbildungsstellen ging. Und seitdem hat sich viel entwickelt.
Basir.
Ja, also mein Name ist Basir, ich komme aus Afghanistan. Ich wohne jetzt endlich in Ulm, Hasslerstraße, ja, und mache eine Ausbildung als Hotelfachmann in Blaustein.
Ja, Basir, du kommst aus Afghanistan, vielleicht auch, wenn wir das in anderen Sendungen schon mal gesagt haben, sagen wir noch mal ganz kurz, aus welcher Gegend du stammst und wie du damals weg musstest, wie da einfach so dein damaliger, naja, Flucht Weg war, so in ganz so kurz, dass die Menschen ein bisschen wissen, wann du weg bist, wie du weg bist, wo du genau herkommst.
Ja, also ich komme aus so Syrien, Shlogar heißt, es ist 80 Kilometer weit weg von der Hauptstadt. Ja, und zwar Anfang 2015, dass wir Probleme mit einem Mann, Farid, bekommen mit unserer Landwirtschaften, und die wollten unser Landstück alles von uns wegnehmen, und das wollten wir nicht, und ich habe zu meinem Vater gesagt, nein, ich will auf jeden Fall das Landstück nicht so ihm dazu geben. Und
das war ein Mann von der Taliban.
Ja, der hat so Kontakte mit Taliban, und deine Bekannten arbeiten alle beim Taliban, und die Leute alle haben gewusst, dass der bei Taliban arbeitet, und wir sind zu unseren Bekannten gegangen, und wir haben nur gesagt, bitte helf uns, und zu dieser Mullah, also der Mann, der in der Moschee sitzt. Und die haben alle abgesagt und haben dann gesagt, nee, wir können euch nicht helfen. Wenn wir euch helfen, dann bringen die uns um. Und wir hatten gar keine anderen Wahl. Wir haben Drohbriefe von ihnen bekommen. Die haben uns immer, als wir auf der Straße waren, oder mein kleiner Bruder, oder die haben uns immer bedroht. Und die waren sogar zweimal bei uns zu Hause, als ich und mein Vater nicht zu Hause waren. Die haben meine Mutter geschlagen, die haben meinen kleinen Bruder geschlagen. Und dann haben die einen Brotbrief für meine Mutter gegeben. Die haben gesagt, wenn dein Sohn und dein Mann kommt, dann gebe ich es. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt kann man nicht hier mehr wohnen. Und es ist wirklich, das ist so zugefällig zu uns. Wenn die uns finden, dann haben wir keine Chance mehr.
Yeah.
Und dann sind wir zu meinem Onkel nach Cabo gegangen, und da waren wir ein paar Wochen bei meinem Onkel, und dann hat mein Onkel gesagt, nein, das ist nicht hier sicher für euch. Die können euch hier einfach leicht finden, dann ist mein Leben auch in Gefahr. Und dann hat mein Vater gesagt, mein Onkel, sich einen Weg, dass wir nach irgendwo anders gehen. Und dann haben wir entschieden, dass wir von Afghanistan rausgehen.
Mhm. Ihr seid damals zu wie viel oder zu allein? Oder wie habt ihr euch denn auf den Weg gemacht?
Nein, wir waren die ganze Familie.
Ja.
Und dann an der Grenze zwischen Iran und Pakistan, wir haben uns getrennt und meine Familie wurde von Polizisten gestoppt und zurück nach Afghanistan geschickt. Und ich habe es geschafft, also die Grenze durchzufahren. Mhm.
Das heißt, du warst dann der Einzige, der es geschafft hat und sich dann letztendlich auf den Weg nach Europa machen konnte.
Ja, weil ich in einem anderen Auto war und die waren alle in einem anderen Auto.
Und deine Familie ist auch heute noch in Afghanistan?
Nein, meine Familie sind in Pakistan.
Die sind in Pakistan
seit, ich glaube, mehr als 8 Monaten sind sie in Pakistan.
Mhm. Dort zumindest in halbwegs Bedingungen, wo du das Gefühl hast, es ist sicher
als
in Afghanistan.
Ja, so ein paar Monate hatten die mal bei meiner Tante gewohnt.
Ja.
Und dann hat meine Tante auch gesagt, dass es so unmöglich ist, wenn meine Familie die ganze Zeit bei denen wohnen. Und dann habe ich gesagt zu meinem Vater, die können einfach eine andere Wohnung finden und leben. Mhm. Aber die sind illegal in Pakistan. Die haben so Schwierigkeiten auch in Pakistan. Die gehen draußen illegal. Wenn die Polizisten etwas fragen nach Ausweis oder was, dann haben die gar keine Dokumente.
Also auch die Verhältnisse in Pakistan sind jedenfalls nicht leicht und sehr schwierig für die Familie.
Stimmt.
Und du bist dann auf jeden Fall, ja, auf welchen Wege, vielleicht so ein ganz kurzes, wie hast du es dann nach Europa geschafft, wie war dann dein Weg?
Ja, der Weg war sehr anstrengend. Ich war eine Woche in Iran und danach bin ich in die Türkei gekommen und dann habe ich mit meinem Vater telefoniert. Ich wollte zurück wieder nach Afghanistan gehen, aber dann mein Vater hat gesagt, nee, du hast es geschafft, du musst jetzt weitergehen. Und ja, dann mit dem Boot nach Griechenland, ich glaube 40 oder 35 Personen in einem kleinen Boot. Und dann nach Griechenland und dann von Griechenland so weiter zu Serbien und also dann wusste ich nicht, also die Makedonia, Serbia, das wusste ich nicht, wo ich bin. Und als ich in Ungarn war, dann habe ich von einem Polizisten gefragt, wo sind wir? Und dann hat er gesagt, hier ist Ungarn. Dann wusste ich, ja, ich bin in Ungarn. Weil wir im Zug und Bus und oder zu Fuß durch die Berge gelaufen und wussten wir nicht, wo wir sind. Und die anderen, die Schleppern, haben uns auch nicht gesagt. Und dann von Ungarn nach Österreich und dann nach Deutschland.
Mhm. Wie lang war dann, wenn du jetzt mal alles in allem den Fluchtweg addierst, das sind schon, also du hast gesagt, einen Zwischenstopp habt ihr in Iran gehabt, da warst du eine Weile.
Ja,
dann also bist du vom Zeitpunkt der Flucht, bis du dann Deutschland erreicht hast, doch einige Wochen auch unterwegs gewesen oder Monate.
Ein Monat, zwei Monate.
Zwei Monate, also eine lange Phase.
Vielleicht ein bisschen mehr als 2 Monate.
Wo du dann ja täglich schauen musstest, wo man überhaupt unterkommt, wo man sich, ja, Ernährung, wie man überlebt eigentlich.
Ja.
Und dann diese riskante Flucht übers Wasser, also auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Phase. Und dann schließlich, wann bist du dann angekommen? Irgendwann 2016 war das dann?
Ende 2015, ja.
Ende 2015,
so Oktober.
Ja. Mhm. Wo in Deutschland bist du dann angekommen? Wo war dann quasi deine erste Begegnung mit diesem Land? Wo bist du dann über die Grenze gekommen?
Ja, es war auch so lustig. Für mich, also als wir an der Grenze waren, wir waren 18 Personen und dann ich konnte gar nicht Deutsch und Englisch auch nicht und es gab keine Übersetzer und die Polizisten haben uns also Fragen gestellt, ich wusste es nicht und ich habe nicht verstanden und dann haben die uns, also diese 18 Personen, alle das gleiche Geburtsdatum, alles eingegeben und fertig, ein Zettel. 1.1.1997. Dann bin ich um 2 Uhr nach München angekommen. In München angekommen, im Hauptbahnhof. Und da hinten war ein Polizei. Und dann die Leute haben gesagt, er konnte dort zur Polizei gehen. Und dann war ich dort und die haben mich dort angemeldet und nach Sandhofen.
Sandhofen
gebracht.
Sandhofen.
Ja. Ah, ja. Ich war 15 Tage dort und dann nach Neu-Ulm.
Mhm. Ja, das heißt, von Sandhofen aus hieß es dann, ihr werdet weiter irgendwo untergebracht, aufgeteilt und dann war eben hier in Elchingen, also sprich hier in der Nähe, dann deine Unterkunft.
Die hast du
dann
drei oder halb, also fast 4 Monate war ich in der Halle in Neu-Ulm.
Ah ja. Ach so,
ja.
Das heißt, das war die erste Auffangstation und dann hat man euch eben einzeln dann in die einzelnen Unterkünfte dann verteilt.
Ja,
und dann war also quasi ein langer Fluchtweg erstmal zu Ende und du konntest erstmal ein bisschen ausschnaufen.
Ja,
aber so richtig ausschnaufen war das nicht, denn dann ging der, ich sag mal, Behördengang und dann die ganzen Schwierigkeiten los und irgendwann kommt dann auch Elena und die Menschlichkeit e.V. dann mit ins Spiel. Elena, wie kam es denn dazu, dass ihr euch begegnet seid? Erzähl mal, wie das dann dazu kam, wann ihr euch dann auch das erste Mal getroffen habt und wie du dann eben zu dem Thema und all dem, was so dann über das Jahr dann später sich dann mit Behörden und allem entwickelt hat, dazu
also,
kamst.
Der Bassi hatte ja sehr viel Glück, dass er in Unterelchingen gelandet ist, weil es dort den grandiosen Verein des Asylfreundeskreises gibt, Freundeskreis Asyl Elchingen. Das sind recht viele sehr aktive Personen, die sich dort ganz gut um die Personen dort kümmern. Da hat er sehr viel Unterstützung von denen bekommen und im Endeffekt dadurch ist er auch dann bei mir bei der IHK gelandet, ne, durch den Omid.
Ja.
Ja. Also durch einen Freund von ihm, der auch bei uns in der IHK arbeitet, ist er dann bei mir gelandet. Und das lief eben so ab, dass also im Asylprozess durchläuft man eben verschiedene Stationen. Man durchläuft zuerst ein Interview beim Bundesamt für Migration und Flucht. Dann wird da eine Entscheidung gefällt. In seinem Fall war die negativ. Dann wurde das nochmal vor Gericht sich angeschaut mit einem Anwalt. Die Entscheidung war auch negativ. Und ich glaube, erst danach oder kurz vor dem Negativbescheid ist er bei mir aufgeschlagen. Irgendwann im Juni 2017 oder so. Ja, irgendwie Mai, Juni, Juli oder sowas. Genau, ist er bei mir aufgeschlagen. Und dann habe ich schon gemerkt, jetzt sind wir schon ziemlich weit im Asylverfahren. Und haben uns dann eben überlegt, was wir machen können. Dann habe ich gesagt, okay, ich nehme seinen Fall mit ins Ehrenamt, weil das doch ein bisschen so ausufernd ist. Und dann haben wir sehr viele
das
Stationen.
Das musst du vielleicht erklären, nehme ich mit ins Ehrenamt. Was bedeutet das? Was meinst du damit?
Also ich bin ehrenamtlich im Verein Menschlichkeit Ulm und ich bin 50% bei der IHK angestellt. Und ich wusste schon, ich werde ihn dann begleiten zu verschiedenen Sachen und das hätte meinen IHK
das heißt,
nicht
über den Connect, den ihr in der IHK gefunden habt. Und Ehrenamt meinst du, du hast dir dann interne Aktivität als Vorstand dann und Menschlichkeit mit drüber
gemacht.
So hast du das gemeint,
ja. Mhm. Und dann haben wir uns eben überlegt, was wir als nächstes machen. Und er hat dann recht schnell, also er wollte eigentlich zuerst eine Ausbildung machen als Rettungssanitäter, weil er dort auch schon mehrere Praktika gemacht hat. Habe ich da eben Kontakt aufgenommen. Wir haben dann auch Kontakt mit der Zentralen Ausländerbehörde in Augsburg aufgenommen. Die haben zuerst mal gesagt, nee, das geht überhaupt nichts. Wir können nichts machen. Er wird sowieso abgeschoben, so ungefähr. Obwohl zu dem Zeitpunkt noch überhaupt keine Abschiebungen nach Afghanistan durchgeführt werden konnten. Also nur von Personen, die Straftäter waren oder ihre Identität verweigert haben. Und dann haben wir eben angefangen zu kämpfen, im Endeffekt. Also nach diesem Termin in Augsburg haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir irgendwie was auf die Reihe kriegen. Und dann hat sich aber schon abgezeichnet, dass das in 2017 mit der Ausbildung nichts mehr wird, weil wir waren zu spät dran, ganz klar. Und auch mit dem Sanitäter hat es nicht funktioniert, weil er dafür einen Realschulabschluss gebraucht hätte. Also er hat in der Zeit einen Hauptschulabschluss abgeschlossen. Auch ein gutes Sprachniveau gehabt, also alle Voraussetzungen schon gehabt für eine Ausbildung. Und dann haben wir eben weitergesucht. Es war dann aber schon Ende 2017, dass wir weitergesucht haben. Anfang 2018 hat er dann seine erste Ausbildungsstelle gefunden in einem Hotel. Wir haben gesagt, Hotelfachmann würde auch sehr gut zu ihm passen.
Das ist ein Beruf, glaube ich, der durchaus gefragt
ist. Auf jeden Fall.
Wo man Bedarf auch hat. Also nicht, dass dort Leute zu viel werden, sondern dass dort wirklich auch Menschen gesucht werden.
Richtig. Ja. Und ich glaube, oft über die Bildungsmesse hast du den Kontakt gefunden. Ja, genau. Und es sah dann soweit relativ gut aus. Wir haben dann die ganzen Unterlagen fertig gemacht. Wir waren oft in München bei der Botschaft, bei der afghanischen, weil man da noch Papiere besorgen muss. Wir waren oft in Augsburg, weil man da noch irgendwelche Papiere hinbringen muss. Also es ist ganz schön aufwendig, das Ganze. Und dann kam ein schicksalshafter Tag, das war der 3. Juli 2018, dieses Jahr. Also eine Woche früher hat die Frau Merkel diesen Abschiebestopp nach Afghanistan aufgehoben. Also es hieß, dass Personen, die jetzt auch nur geduldet sein können, abgeschoben werden können. Es kommt aber immer aufs Bundesland an. Ja, also quasi nicht mehr nur Leute, die kriminell geworden sind, können abgeschoben werden nach Afghanistan, sondern tatsächlich auch Leute, die nur in Anführungsstrichen geduldet sind. Also wo das Asylverfahren komplett abgeschlossen ist und die komplett einen negativen Bescheid bekommen haben. Egal, wie integriert oder sonst was sie sind. Und in Bayern, die haben das eben sehr heftig durchgeführt, also sehr krass durchgesetzt direkt. Ein oder zwei Wochen später nach dieser Aufhebung war dieser Flug mit den 69 Afghanen.
Die dann der Herr Seehofer zu seinem 69. Geburtstag verkündet hat.
Exakt, 69. Dieser Tag.
Das war die Rede, die dann auch in der Presse sehr viel Unmut auch ausgelöst hat.
Ja. Und der Mitbewohner von Basir wurde auch abgeschoben. Der ist mittlerweile immer noch irgendwo zwischen Kabul und Iran in sehr, sehr unglücklichen Umständen. Ja. Und der Basir war zum Glück an dem Tag nicht zu Hause. Mhm. Also er hatte Glück im Unglück. Da kam dann morgens um 7 bei mir ein Anruf von der weinenden Ehrenamtlichen, dass jetzt gerade Leute abgeschoben werden in einem ganz großen Stil und was können wir jetzt machen? Naja, und dann habe ich mir den Basir geschnappt, wir sind erstmal zum Anwalt gegangen, was können wir jetzt tun? Wir haben eigentlich die Duldung für die Ausbildung beantragt, das heißt, also in Deutschland ist man eigentlich während der Ausbildung geschützt vor Abschiebung, aber um die Ausbildungsduldung zu bekommen, gibt es verschiedene Voraussetzungen. Und manchmal wird die auch nicht direkt erteilt. Und in dem Zeitraum, in dem die quasi gestellt wird, kann eben auch noch abgeschoben werden. Ja? Das heißt zum Beispiel, es gab einen jungen Mann, der wollte Altenpfleger werden. Der hat auch schon den Antrag auf Ausbildungsduldung gestellt. Aber er wurde trotzdem am 3. Juli abgeschoben. Obwohl es diese Zusage gab.
Wo dann mir auch geschrieben hast, oder gepostet hast, es war ein schlimmer Tag.
Das war ein furchtbarer Tag.
Ja,
das war ein wirklich furchtbarer Tag, weil wir dann ja auch noch dem Fall von seinem Mitbewohner nachgegangen sind. Wir sind sogar noch nach München gefahren und haben irgendwie irgendwas versucht. Das hat überhaupt nichts gebracht. Die haben nicht mal die Dokumente teilweise mitgegeben von den Leuten.
Das war der Fall, der ja auch in der Presse war.
Vom Navid, genau.
Navid, der sich dann verletzt hat.
Ja, der hat sich verletzt. Das
Abschiebungsentgehen
und wurde dann quasi in Unterhose aus der Unterkunft raus buxiert. Weiß nicht mehr viel vom Flug, ist dort angekommen ohne Dokumente, ohne Geld, ohne Handy, ohne nichts.
Einfach rausgesetzt.
Einfach rausgesetzt, richtig. Und es war schon übel und dann hat halt der Spießrutenlauf mit dem Basir angefangen.
Vielleicht machen wir da mal einen ganz kurzen Break. Wir haben schon 20 Minuten gesprochen, machen wir eine kurze Musikpause und gleich sprechen wir weiter.
Und ich habe ausgesucht Matt and Kim mit dem Titel Daylight.
Radio Free FM. Wir sind zurück heute mit dem Thema, ja, wir sprechen über Basir, wir sprechen über die Geschichte mit dem guten Ende zusammen mit Basir, mit Elena. Jetzt waren wir gerade Elena an diesem Tag, dem 13. Juli, dem Schicksalstag oder dem schlimmen Tag. Wir haben über Navid gesprochen, über sein Schicksal und du sagst, er ist bis heute in Afghanistan in sehr fraglich. Man weiß nicht, also ihr habt nicht unbedingt jetzt Kontakt, ihr wisst nicht, was eigentlich jetzt genau mit ihm geht, was Sache ist oder was aus ihm geworden ist.
Also ich weiß von einer Ehrenamtlichen vom Asylkreis, dass er wohl eine Weile im Iran jetzt war, um die Familie zu sehen, aber jetzt nicht so ganz klar ist, wie es weitergeht, weil auch dort hat er ja die Fluchtgründe, weswegen er eigentlich nicht zurück kann. Und in Afghanistan ist er praktisch Ausländer, hat auch keine Zukunft, also ist gerade sehr schwierig.
Ganz schwierige Situation, es war ja auch schon in verschiedenen anderen Fällen in der Presse, wo Menschen, die dann zurückgekehrt sind, gar zu Tode gekommen sind, also ein schwieriges Schicksal dort erwartet hat. Und was wir vielleicht nochmal betonen sollten, du hast auch vorhin gesagt, dass die Abschiebung oder die Umsetzung von den Bundesländern aus unterschiedlich gehandhabt wird und eben, was hier in deinem Fall das Pech war, dass du in Elching und damit in Bayern untergekommen warst. und wärst du 10 Kilometer weiter in Baden-Württemberg gewesen. Also in Baden-Württemberg findet keine vergleichbare Abschiebung derzeit statt. Das heißt, Rot-Grün-Schwarz-Grün. Die Landesregierung führt keine solchen Abschiebungen durch. Das heißt, das war ein Thema, wo du eben das Pech, und man wie das Pech hatte, eben wirklich auf der bayerischen Seite der Donau gerade dann gewohnt zu haben oder zu wohnen. Also in Baden-Württemberg auf jeden Fall wäre hier diese Gefahr zunächst mal nicht gewesen.
Außer er wäre kriminell geworden hätte sich geweigert, bei seiner Identitätsklärung zu helfen.
Genau. Also auf jeden Fall war das eben gerade diese kurze Distanz zwischen Ulm und Elching, die da ein bisschen schicksalshaft eingegriffen hat sozusagen oder eben auch relevant war. Ja, also du sagtest dann, was ihr dann an die Hand genommen, ihr wart dann sofort beim Anwalt und habt dann versucht, was zu tun, um den Basir zu schützen.
Also wir sind ganz viele verschiedene Wege gleichzeitig gegangen. Mhm. Wir haben zuerst mal mit dem Anwalt durchgesprochen, welche Möglichkeiten es gibt.
Da kurz dazwischen gefragt, ich nehme an, euer Verein, ihr habt sicherlich ja auch immer Anwälte an der Hand, die quasi euch bei diesen vielen Fällen und vielen Themen immer dann auch beraten können, oder?
Ja, also wir haben Anwälte, aber die Asylanwälte, die wirklich in Ulm ganz tief in dem Thema drin sind, die kennen wir mittlerweile und genau. Ja.
Also ihr habt auf jeden Fall dann doch einen schnellen Bezug und aus Erfahrung wisst ihr auch, wo man sich dann zumindest mal hinwendet.
Ja. In Ulm gibt es eigentlich nur zwei Asylanwälte, an die man sich wenden kann. Mhm. Ja. Genau. Ja, wir haben verschiedene Sachen gleichzeitig versucht. Wir haben zum einen versucht, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass hier eine Person abgeschoben werden soll, die absolut Integrationsperspektive hat. Er hat sich sehr viel ehrenamtlich engagiert, Hauptschulabschluss gemacht, super, spricht super Deutsch, hat eine Zusage für einen Ausbildungsplatz.
Vielleicht dann mal dazwischen gefragt, du hast bis B-Level dann oder wie deine Ausbildung, wie weit hast du dann einen Sprachkurs gemacht? Weil ich meine, du sprichst ja wirklich einwandfrei Deutsch. Also wie war das mit deinem Sprachkurs dann? Wie schnell hast du das gelernt? Weil das ist, finde ich, wirklich ganz beeindruckend, wie gut du auch in der kurzen Zeit dann Deutsch schon dann gelernt hast.
Ja, also ich bin immer noch nicht so zufrieden von mir. Also ich wollte eigentlich noch besser Deutsch sprechen. Als ich in der Halle war, habe ich immer versucht, von YouTube, von so Internet ein bisschen Deutsch zu lernen. Und als ich in Unterhängen war, habe ich so immer Bücher von meinen Freunden so genommen, so zu Hause gelernt, immer Wörter oder Sätze. Dann bin ich zu Dr. Frau Müller, zu Freundeskreis Asyl Eching gegangen und habe gesagt, ich will jetzt wirklich Deutsch, richtig Deutsch lernen. Und dann hat sie mich bei einem Deutschkurs in Ulm bei Didaktika angemeldet. Und dann habe ich vor A2 angefangen. Und dann bis B1 habe ich bei Didaktik.
Wie lange dauert sowas dann? Ich meine, so aus dem, du hast du schon ein bisschen selber schon versucht, irgendwie darauf vorzubereiten oder dir was beizubringen, aber wie schnell? Also ist das eine Sache von einem halben Jahr oder von ein paar Monaten oder wie schnell hast du das so dann geschafft? So in etwa von der.
Also 5 Monate war ich beim Deutschkurs.
Ah ja.
Und 2 Monate war ich in Talfingen, beim einen Deutschkurs, also für Anfänger, das war zwei Tage in der Woche, also Montag, Dienstag oder nur den Montag oder Donnerstag so. Dann da habe ich so Alphabet gelernt und dann die ganze Sache für Anfänger. Und also insgesamt so in 9 oder 10 Monate.
Ja.
Dann war nicht so, dann habe ich alles. So 30% kann man sagen, 30% in 10 Monaten gelernt.
Das heißt, ab der Zeit hast du dann auch verstanden, was die Menschen gegebenenfalls von dir wollten oder wenn man dich angesprochen hat, du konntest dich selber soweit sprachlich einfach zurechtfinden und konntest dann meinetwegen auch das Brötchen im Laden einkaufen und was eben den Fahrplan lesen und so weiter. Also ja, sag mal, so rund. Naja, sagen wir, ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr benötigt man, um dann aus dem Nichts quasi, wenn man kommt, aber eben mit viel Einsatz, viel Energie, dann so weit zu sein, dass man sich auf jeden Fall zurechtfindet. Kann man so grob sagen.
Es kommt aber auch immer darauf an, wie schnell kriegt man überhaupt einen Sprachkurs.
Ah, ja.
Wie schnell hat man da überhaupt Zugriff zu? Das kommt dann immer noch ein bisschen auf den Status drauf an, weil anerkannte Personen vom BAMF geförderte Sprachkurse kriegen, nicht anerkannte Personen nicht. Da ist dann quasi, das ist dann die Stadt dafür zuständig und auch die Entscheidung der Stadt, ob sie die Sprachkurse finanzieren oder nicht. Und beim Basir hätten sie die, also hätte man den Sprachkurs nicht bezahlt, deswegen hat da auch wieder der Freundeskreis Asyl Eichingen den bezahlt, das muss man ihnen auch hochhalten.
Also müssen wir vielleicht nochmal den auch wirklich herausheben, der hat ja also sehr, sehr viel Unterstützung dann auch geleistet. Also müssen wir da auch nochmal eigentlich Danke sagen, dass das so viele engagierte Menschen sind. Wir hatten ja auch schon, jetzt habe ich nur den Namen vergessen, auch schon eine Dame hier bei uns im Lokaltermin. Genau. Und insofern, also ganz viele tolle Menschen, die euch da auch unterstützt haben, viel Engagement darauf quasi auf dem Weg irgendwo geholfen haben.
Tja, ich bedanke mich jeden Tag. Freundeskreis Seelchingen, Menschlichkeit Ulm, Elena, Dr. Frau Müller, Frau Tellen und Renate, alle. Ja, ich könnte jetzt nicht alles durchschaffen, also ohne sie.
Also jedenfalls dann ungefähr nach den, sagen wir grob, 9 Monaten warst du dann soweit sprachlich dann schon fit. Das Thema mit dem Hauptschulabschluss, den du gemacht hast, wie lief denn das? Hast du dann parallel schon quasi diese Schule gemacht? Oder ich meine, um Hauptschulabschluss zu machen, muss man ja auch die Sprache soweit eigentlich schon verstehen, um überhaupt dann Prüfungen machen zu können, überhaupt den Stoff aufzunehmen. Wie war denn das dann eigentlich?
Tja, als ich mein B1 fertig gemacht, wollte ich also B2 machen.
Ja.
Und dann Frau Müller hat gesagt, es gibt eine Chance in der Fachoberschule zu gehen.
Neu-Ulm
Fachoberschule Vosburg.
Ja.
Mhm. Dort gab es 2 Klassen, so Integrationsklassen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich in die Fachoberschule. Und dort haben wir nur wieder von nicht so von eigentlich die Sachen, die alle ich in der Deutschkurs gelernt habe. Wir haben das wieder wiederholt, alles wieder gelernt und ich war 1,5 Jahre in der Vosburg-Schule und dort habe ich meinen Hauptabschluss gemacht.
Mhm. Ja. Und damit hattest du eigentlich, ja, was Abschluss und was Sprache angeht, beste Voraussetzungen eigentlich, um sich dann auch dich dann von der Ausbildung eben zu bewerben. Ich nehme an, das sind wahrscheinlich die Voraussetzungen, dass man zumindest eine Sprachbefähigung hat und dass man einen Schulabschluss hat, womit du eigentlich dann ausbildungsjahr geeignet schon mal warst.
Also ja, es gab noch viele Fächer, nicht nur Sprach, nicht nur Deutsch, also wir hatten auch Mathematik, Geschichte, Biologie und Sozialkunde und viele Fächer hatten wir auch. Ich habe also viel von der Fußballschule gelernt.
Ja, nebenbei so ganz grob, ist denn das Schulsystem in Afghanistan ganz grob anders als jetzt hier in Deutschland oder sind schon wesentliche Sachen zwischen Mathematik oder Physik oder Biologie, was man so dann schon auch das Gleiche, weil ich meine jetzt die Gesetze der Physik gelten auch in Afghanistan, genauso in Deutschland und allem und überall. So von wie, also wie viel anders war jetzt einmal die Schule hier in Deutschland als du
so? Also ich finde es total anders.
Ja?
Ja, als ich in Afghanistan in der Schule gelernt habe, ist es total anders. Mathematik ist anders. Also vielleicht es ist gleich, aber das Methode ist anders. Also bei uns die Lehrer und die Lehrerinnen unterrichtet anders als hier Lehrerinnen. Und Biologie ist auch so, Geschichte, also ich finde total was anderes, das ist nicht gleich.
Also war schon schwierig, sich dann
zurechtzufinden.
Auch wenn, sagen wir mal, grundsätzlich natürlich, vielleicht ist die Methode eine andere, aber müsste man annehmen, Mathematik muss ja irgendwie doch 1 und 1 gleich 2 sein.
Und vor allem die Fachbegriffe, die Wörter.
Ja. Also es war jedenfalls für dich nicht einfach, aber du hast dann mit sehr, sehr viel Fleiß auch den Abschluss geschafft und du hast dich nebenbei auch im Verein, wenn ich das richtig doch weiß, mit Sport dann ehrenamtlich betätigt. Wie war das?
Ja, das war so, in Talfingen hatte ich so 2-mal in der Woche Volleyball und einmal habe ich so Dienstag Tischtennis gespielt. So, das war nur für 2 Monate und dann hatte ich keine Zeit wegen Deutschkurs oder andere Sachen und einmal in der Woche habe ich so Kindergruppe, Volleyballgruppe, Jugendliche begleitet und dann haben wir so Kurse gemacht, Schulungen.
Ja.
Einmal waren wir in München für 2 Wochen und also diese Leiterschein zu bekommen.
Übungsleiter
zu bekommen.
Ja.
Ja, es war gut. Also, wir haben immer Volleyball gespielt. Es gab so verschiedene Leute, Deutsche aus Afghanistan, Leute aus Syrien, Afrikaner. Ja.
Ja. Also, das war dann deine Freizeit gestanden. Habt ihr in Afghanistan auch schon, ich meine Volleyball, Tischtennis, hast du da auch schon gespielt oder erst quasi hier auch kennengelernt und schätzen gelernt, oder?
Nee, hier. Also Tischtennis habe ich hier gelernt, Volleyball habe ich auch nicht so gut in Afghanistan gespielt. Hier habe ich Volleyball gelernt, Fußball schon in Afghanistan.
Ja. Und ich glaube, du hast doch hier auch ganz viele neue Bekannte und Freunde dann kennengelernt, auch über Menschlichkeit, ne? Wenn ich das richtig weiß, sind da ja viele Menschen und da habt ihr euch auf jeden Fall, das heißt, du hast dann auch sehr schnell einfach einen Anschluss gefunden und hast dann auch mit, wir haben eine Freizeitgestaltung mit vielen anderen dann eben was unternehmen können, also insofern dich dann auch sehr schnell, sehr gut dann einfach hier eingelebt, sagen wir es mal so, oder zumindest zurechtgefunden.
Richtig.
Würdest du auch sagen, dass das eine wichtige Basis ist, dass man eben dann seine Freizeit gestaltet, mit vielen anderen so in Kontakt kommt, dass die Menschen einfach sich nicht so, naja, wie soll ich sagen, bloß in irgendwelche Unterkünfte zurückziehen und da isoliert warten, ob oder nicht, ob sie bleiben dürfen oder nicht. Also sprich, dass sie da nicht so isoliert für sich irgendwo verbleiben und quasi die Zeit absitzen und nicht recht wissen, wie was und wo mit ihnen geschieht. Also wenn ich dich richtig verstehe, du hast schon selber sehr viel Initiative ergriffen, die Sprache gelernt, den Abschluss gemacht, die Freizeitgestaltung in die Hand genommen und damit, denke ich, dir selber auch eine ganz gute Voraussetzung geschaffen, oder?
Ja. Ja, klar. Also das war für mich auch so, ich hatte auch damals so Probleme, also als ich meine erste Ablehnung bekommen habe, dann war ich immer so im Stress und dann als ich meine zweite Ablehnung bekommen habe, dann hatte ich ja wirklich keinen Bock mehr auf Lernen und dann dachte ich immer an meinem Leben, was wird passieren, darf ich in Deutschland bleiben, nicht, werde ich auch abgeschoben oder nicht, dann habe ich mir viel Gedanken gemacht aber trotzdem habe ich auch meinen Sport gemacht, gelernt, Schule, so.
Ja, aber wir haben gesehen, deswegen habe ich auch nochmal gefragt, du hast dich auf jeden Fall prima eingelebt, zurechtgefunden, du hast hier an der Stelle gezeigt, dass du lernwillig und bereit bist, dich auch zu integrieren, also du warst vorbildlich und trotzdem stand dann letzten August 2017, also vorletztes Jahr dann inzwischen schon, hieß es, nein, keine Chance, du darfst nicht bleiben und dann aber gegen Elena du hast es schon gesagt, der Kampf los. Ihr habt dann auch über Öffentlichkeitsarbeiten. Vielleicht erzähl nochmal, dann alles Mögliche in Bewegung gesetzt. Vielleicht erzähl nochmal, was ihr da so alles unternommen habt und wer denn sich auch alles engagiert hat. Und ich weiß, es waren ganz, ganz viele Menschen, die sich dann auch engagiert haben.
Also wir haben im Endeffekt eine Gruppe gemacht aus dem Asylhelferkreis in Elchingen und aus uns und haben uns dann zusammengesetzt und überlegt, was machen wir jetzt. Zum einen haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt ganz breit auf die Öffentlichkeit zu und das haben wir auch gemacht. Wir hatten mit Leuten von der ARD Kontakt.
Ihr wart im Fernsehen, ihr wart in der
Süddeutsche.
In der Tagesschau, das war so Tagesthemen, abends kam ein Bericht über dich, genau. Und im Mittagsmagazin kam es auch nochmal. Ja. Das war an der ARD.
Richtig.
Ja.
Also verschiedene Medien, die Stuttgarter Zeitung, was war noch?
Radio Free FM war auch dabei.
Natürlich, Radio Free FM, verschiedene Ulmers.
Dann auch die Redaktion von Donau 3 FM, dürfen wir auch sagen, Kollegen haben sich engagiert.
Die Südwestpresse und so weiter. Ne? Also wir haben versucht, da viel Öffentlichkeit drauf zu legen und dann sind wir auf ganz viele verschiedene Politiker zugegangen. Also wirklich, ich habe E-Mail nach E-Mail nach E-Mail geschrieben und meine Kolleginnen vom Helferkreis auch. Und die im Endeffekt den Durchbruch gebracht hat, war die Frau Dr. Merk.
Das ist die ehemalige Oberbürgermeisterin und früher Europaministerin war sie, glaube ich, Justizministerin in Bayern.
Genau.
Justizministerin.
Genau, die hat sich sehr viel eingesetzt. Also eigentlich haben viele der Personen, auch zum Beispiel die Hilde Mattheis,
SPD-Bundestags,
oder der Herr Brunner, sie haben auch Briefe an das Innenministerium geschrieben, dass das doch nicht sein kann, dass hier so ein vorbildlich integrierter junger Mann mit Ausbildungsperspektive abgeschoben werden soll. Dann haben wir eine Online-Petition gestartet, bei der fast 50.000 Leute unterschrieben haben.
Ja.
Gut. Dann in letzter Instanz haben wir noch eine Petition an den Bayerischen Landtag gestellt. Sind natürlich mit dem Anwalt in Kontakt geblieben, haben geschaut, was können wir da noch machen, wie sieht es aus mit der Ausbildungsduldung. Also wir haben es halt sehr viel auf diese Ausbildungsduldung konzentriert, weil da halt immer noch keine Antwort kam. Irgendwann kam dann die Antwort, das war dann eine Ablehnung. Dagegen konnte man dann wieder was einreichen. Aber im Endeffekt war der Sieg dann eben durch die Frau Dr. Merck, weil sie, glaube ich, am meisten Einflussnahme da bringen konnte. Ganz genau wissen wir es nicht, weil also wir nicht wissen, was hinter den Kulissen natürlich abgelaufen ist.
Aber mit Innenministerium, muss man zu sagen, war gemeint das bayerische Innenministerium, weil letztendlich ja es geht um das Bundesland Bayern.
Und Defekt, Süd.
Ja, genau. Und in der Zeit, ich meine, man hat ja dann auch schon so ein bisschen, nachdem mehrere Fälle mit dem Abschiebeflügen auch in den Medien waren, so ein bisschen, glaube ich, gemerkt, dass so ein langsames Umdenken oder auch in der Bevölkerung so ein bisschen so ein Widerspruch eingesetzt hat, oder?
Zum Teil. Also ich glaube, diese 69 waren halt krass,
ja,
weil die Art und Weise, wie die abgeschoben war, krass. Wurden halt plötzlich ganz viele Berichte von Leuten, die wahnsinnig gute Ausbildungsperspektiven hatten, gerade in Altenpfleger, oder Verkäufer. Oder der Navid wurde am Tag von seiner Abschlussprüfung abgeschoben. Also solche Fälle wurden eben publik. Dann auch, dass man Leute teilweise aus den Psychiatrien rausgeholt hat, um sie abzuschieben. Aber das hat bisher jetzt nicht abgenommen. Also es ist jetzt nicht so, als würden jetzt keine Leute mehr abgeschoben. Es ist halt jetzt nicht mehr so ganz krass medial im Fokus, aber es werden immer noch jeden Monat oder alle zwei Monate Menschen abgeschoben.
Aber es ist nicht mehr in den Medien so präsent.
Nee, natürlich nicht. Und das ist das Wichtigste, was man immer öfter vergisst, das sind halt nicht nur Straftäter. Ja. Also meiner Meinung nach ist es in Ordnung, wenn Straftäter abgeschoben werden. Da hat jeder eine andere Meinung dazu. Ich habe auch Freunde, die sagen, das finden sie auch nicht in Ordnung. Ich finde das in Ordnung. Aber ich finde das nicht in Ordnung, wenn man Leuten, die so eine gute Zukunftsperspektive hier haben und dem Land ja auch was bringen. Wir brauchen Hotelfachmänner, wir brauchen Altenpfleger, wir brauchen Verkäufer, wir brauchen Leute in Pflegeberufen, in Gastroberufen. Das sind die Menschen, die wir brauchen. Warum geben wir denen keine Chance?
Weil du es gerade sagst, ich meine, ich lese auch, dass dann noch irgendwelche von über IHK Veranstaltungen zur Vermittlung kurzfristig von Ausbildung und Azubis gemacht werden, weil in vielen Berufen inzwischen die Menschen fehlen, wir in verschiedenen Berufen fachqualifizierte Kräfte einen Mangel haben. Und ich meine, jeder weiß, dass gerade in der Pflege beispielsweise ein riesiger Notstand herrscht, dass wir eigentlich Menschen benötigen, brauchen. Wir haben jede qualifizierte Kraft eigentlich, wo es sein müssen. Und jetzt gibt es ja sogar einen Bescheid, beziehungsweise einen Entscheid, dass man über eine erleichterte Zugangsmöglichkeit Menschen aus dem Ausland dann quasi wieder reinlässt. Also von daher ist ja sehr, sehr problematisch, dass man Menschen, die eigentlich da sind und eigentlich so wie du sich mittlerweile sprachlich integriert haben, die sich gesellschaftlich wunderbar integriert haben, dass man nach wie vor abschiebt. Also sagen wir mal, von außen betrachtet, ohne dass wir jetzt in allen Details drin sind, tut sich ein großes Fragezeichen auf, warum es dann eigentlich tatsächlich noch diese... Gut, wir haben gesagt, und ich glaube, das sehen natürlich viele, würde ich auch sagen, die Menschen, die sich hier nicht integrieren können oder gar Straftaten begehen, haben natürlich hier ein Problem. Da würde ich auch sagen, das passt nicht. Ich weiß, da haben wir auch schon drüber gesprochen, da sagst du auch, das kann nicht sein, dass dann Menschen sich hier quasi was zu Schulden kommen lassen, dass die Menschen dann Bleiberecht haben. Aber die sich wunderbar integrieren und die hier an der Stelle auch eine Ausbildungs- oder eine Perspektive haben, eine Chance haben, da ist es umso unverständlicher.
Und vor allem, also man muss auch mal vorstellen, wie viel Arbeit dann, also ja, im Endeffekt hat es funktioniert, dass er jetzt da bleiben kann, aber es war haarscharf. Er stand zweimal auf der Liste, er wurde zweimal gesucht von der Polizei. Die Zeit für ihn war furchtbar währenddessen. Er hat bestimmt viele graue Haare mehr bekommen. Er war ziemlich fertig in der Zeit. Also es ist auch ein furchtbares Gefühl, irgendwie gesucht zu werden und das Gefühl zu haben, ich könnte jetzt auch morgen in Afghanistan sitzen ohne nichts. Wir haben dann schon uns überlegt, ob wir ein extra Konto einrichten sollen, dass falls der Fall ist, dass wir ihm dann Sachen rüberschicken können oder irgendwas. Und dann hat es aber nur durch ganz, ganz viel Druck geklappt. Also es gab keine Regelung, dass es für solche Fälle sowas nicht gilt. Geregelung gibt es nicht. Das heißt, wir mussten unfassbar viel Druck medial bei Politikern durch alle möglichen Optionen machen. Und es war im Endeffekt ein Wunder, dass es überhaupt geklappt hat.
Ein Wunder, ja.
Ja. Und
ich denke, wir machen nochmal einen ganzen kurzen Musikbreak. Ja. Lass uns bei dem Wort Wunder das Geschehen ist und wir erklären gleich, wie es heute gegangen ist oder nochmal, gehen nochmal auf das Wunder ein. Machen wir einen ganz kurzen Musikbreak. Wir haben schon wieder 20 Minuten Wortbeitragszeit.
Und ich spiele Moby mit dem Titel Fireworks.
Radio Free FM, wir sind zurück. Heute sprechen wir mit Basia, mit Elena über ein Wunder. Wir haben es gerade schon gesagt, das geschehen ist, nämlich nach langem Hin und Her, nach langem, riesigen Einsatz und sehr, sehr viel Mühe ist es gelungen, den Basir in Deutschland zu behalten. Und der Basir darf inzwischen auch seine Ausbildung machen. Elena, da waren wir gerade dran. Wir haben gesagt, unendlich viel Mühe, medialer Einsatz, großer Einsatz, auch von dir ganz persönlich, ich weiß das, muss man vielleicht auch nochmal unterstreichen, hätten wir dich nicht oder hätte der Verein dich nicht, dann wäre es wahrscheinlich schwierig geworden. Ich weiß, es sind sehr, sehr viele Menschen, aber du stehst, glaube ich, auch sehr markant oder sehr mit vorne dran und man kennt dich inzwischen auch als Kämpferin für die Menschen und für die Belange der Menschlichkeit. Und also auf jeden Fall, irgendwann kam dann mal so, glaube ich, so ein vorläufiger Bescheid. Ihr habt eine mündliche Mitteilung bekommen, es sieht gut aus. Und dann hat es mir nochmal gedauert, bis ihr dann endgültig einen Bescheid bekommen habt. Erzähl einfach vielleicht darüber nochmal.
Ich glaube, die mündliche Zusage war irgendwann im September oder so.
Oktober,
Ende September, sowas.
Ende September.
Da kam dann irgendwann mal ein Anruf oder wie ging das dann? Oder?
Ja, da haben wir so ein inoffizielles, halbgrünes Licht bekommen. Von der Frau Dr. Merck.
Ja.
Und dann irgendwann wurde der Basir und der Freundeskreis, also die Elchingen, auch bei ihr eingeladen und dann hat sie dir ein halbwegs offizielles grünes Licht gegeben, persönlich. Und der Brief kam aber erst viel später. Der kam erst wann? Im Oktober.
18.
Mitte Oktober.
17. Oktober.
Genau, also die Ausbildung hat ja eigentlich schon am 1. September angefangen. Deswegen auch großen Dank an den Herrn Leibinger, der da ganz lange auf ihn gewartet hat.
Der, das ist der Chef, das ist der entsprechende Azubi, nicht Betreuer oder da einfach der Chef. Ja,
der Geschäftsführer.
Der Geschäftsführer, ja, genau. Müssen wir ja auch mal ausdrücklich dann nennen, natürlich.
Also okay. Der hatte sehr viel Courage auch gezeigt, dass er sich dem Fall überhaupt angenommen hat. Vielleicht muss man noch kurz erwähnen zwischendurch, dass die erste Ausbildungsstelle dem Basir, als es problematisch wurde, dann wieder abgesagt hat. Wir dann innerhalb von einer Woche durch die Frau Birgit Möller zu dem Herrn Leibinger gekommen sind und der Herr Leibinger sofort zugesagt hat, als er ihn kennengelernt hat. Dann haben wir, glaube ich, in der nächsten Woche eben ein Zimmer organisiert, auch so über den Herrn Hambücher und die Ulmer Studentengemeinden.
Ja, da war irgendwann mal ein Post, suchen eine Wohnung von Basir, ich kann mich entsinnen.
Die Ulmer Studentengemeinden. Ja. Und dann haben wir gesagt, so jetzt ist wirklich alles safe, dass er in Baden-Württemberg eine Ausbildung hat und ein Zimmer für sehr wenig Geld. Also da sind alle Sachen echt super zusammengekommen. Und dann der offizielle Bescheid kam irgendwann Mitte Oktober und dann durfte er endlich loslegen. Dann war es noch ein bisschen ein Act, bis er nach Ulm umziehen konnte, weil dann natürlich immer verschiedene Institutionen.
Also man muss zum Beispiel auch irgendwo erstmal sich ummelden, das heißt in Bayern abmelden, in Ulm, Baden-Württemberg anmelden.
Die einen müssen es dann beantragen, Ulm muss das dann zustimmen und das war auch ein ziemliche Act, bis das dann passiert ist. Und wann bist du jetzt im Endeffekt umgezogen?
So, seit 3 Wochen.
Also im Dezember. Dezember 2018.
Und jetzt ist er endlich
Ulmer. Und du hast jetzt eine kleine Mietwohnung oder wie ist das jetzt? Oder wo kannst du jetzt wohnen?
Also mein Zimmer ist in Haslerstraße. Das ist so eine Studentenwohnheim sozusagen.
Studentenwohnheim.
Ja, das ist der ehemalige das Kloster.
Das ist ein ehemaliges Kloster, genau.
Ja, Kloster.
Das sind die evangelischen und katholischen Studentengemeinden.
Ja.
Und der Herr Habenbücher, durch jemanden aus unserem Verein, der ihn sehr gut kennt, der hat ihn gefragt. Und der Herr Habenbücher hat dann eine Ausnahme gemacht, weil eigentlich dieses Haus auch nur für Studenten gedacht ist. Aber in dem Fall hat das eben auch dem Basir ermöglicht, dass er dort wohnen kann.
Ein kleines Zimmer, aber passt zu mir.
Also auch jemand, der ja in die Reihe einzuordnen ist, der die ganz wichtig war.
Für mich war wichtig, Hauptsache in Ulm zu, also in Ulm anzuziehen.
Ja.
Egal wo, kleines Zimmer, großes Zimmer.
Ja, sehr wurscht.
Ja, es war mir total egal.
Und in dem Umfeld wohnen dann eben viele andere Studenten jetzt wahrscheinlich, habe ich das so richtig verstanden? Also wo du mit anderen dann Kontakt auch hast und auch vielleicht Volleyball und Tischtennis ein bisschen spielen kannst, oder?
Nein, also noch nicht.
Ja. Keine Zeit.
Ich bin also wirklich in dieser Zeit sehr beschäftigt bei der Arbeit. Ja. Also in meiner Zeit hatte ich viel zu tun.
Mhm. Ja, vielleicht dann nochmal eingestiegen. Also eigentlich September hättest du anfangen sollen, dann hast du aber erst anfangen dürfen. Wann genau war dann dein erster tatsächlicher Arbeitstag, bei dem du dein Hotel...
18. Oktober,
ja.
Also in der Schule war ich trotzdem...
Berufsschule dann?
Berufsschule, ja. Mhm. Aber ich hatte immer Angst und ich schaute die ganze Zeit in die Tür an und hatte ich Angst, dass die kommen, die Polizisten, und ich war die ganze Zeit ganz leise in der Schule, so die ganze Zeit so gesessen und an die Tür geschaut.
Dann Basia hat mir noch geschrieben, bist du dir sicher, dass die nicht wissen, dass ich auf der Schule bin und sie mich von hier aus abschieben können? Das beruhig dich erstmal, das ist doch jetzt alles im Gehen. Das Innenministerium prüft den Fall. Jetzt kannst du gerade nicht abgeschoben werden, aber natürlich war die Unsicherheit groß.
Aber die Angst, glaube ich, das prägt. Das sitzt drin, man glaubt es wahrscheinlich gar nicht. Ich vermute, das dauert eine Weile, bis man begreift, dass, sag mal, diese Angst eigentlich hinter dir liegt, dass das geschafft ist, oder?
Ja, das war schrecklich für mich. Also alle haben gesagt, es wird schon, aber ich habe niemanden geglaubt. Also ich wusste es. Ich dachte, wenn die Polizisten das zu mich suchen und die haben die Ausbildung abgesagt, ich bekomme keine Genehmigung. Ich dachte die ganze Zeit, dass die kommen und eines Tages holen die mich. Deswegen wollte ich nicht in die Schule gehen, deswegen wollte ich nicht draußen gehen. Ich war die ganze Zeit zu Hause bei meinen Freunden hier in Elchingen, also mein Vorhängen. Sehen die ganze Zeit darüber, aber wollte ich nicht draußen gehen, wollte nicht in die Schule gehen. Ich hatte die ganze Zeit Angst, bis der Frau Merck hat mir gesagt, dass die Innenministerium die Genehmigung an die ZAB geschickt hat.
18. Oktober bist du dann im Hotel dann erstmals, konntest du dann anfangen, bist du dann der einzige Azubi dort oder hast du auch noch mehr?
Ich bin der einzige Azubi.
Der einzige, ja. Und deine Ausbildung geht dann wie lange jetzt? Wie lange musst du dann
Ausbildung machen? Meine Ausbildung geht 3 Jahre.
Ja. Und dann, wenn du dann fertig bist, wie nennt sich dann das? Der Beruf, der Abschluss, den du dann hast?
Achso, Hotelfachmann.
Hotelfachmann, ja. Das heißt, du kommst im Prinzip von Abteilung zu Abteilung, wie man das von anderen Ausbildungen kennt, lernst das alles kennen, um dann eben 3 Jahre den Abschluss zu machen. Nebenbei berufsbegleitend, ich weiß nicht, ist die Listschule oder was ist dann die Berufsschule, die du dann besuchst? Wo, welche Schule ist es?
Falkenburg-Schule.
Die Falkenburg-Schule ist es.
In Ulm.
Ah ja.
Mhm. Und dieses Jahr in Ulm, nächstes Jahr in Bad Oeynhausen.
Ach so. Mhm.
Ja.
Okay, das heißt, da... Ja, lernst du dann auch nochmal in anderen Schulen nochmal andere Menschen kennen. Wie viele Schüler sind da mit dir in der Klasse, die das Gleiche dann auch lernen?
18 oder 19 Personen, aber wir sind nicht alle so, das wäre dann nicht das gleiche Beruf. Also zum Beispiel, es gibt auch so Restaurantfachmann bei uns, Koch, Köchin, und ja, wir sind nur zu fünft, Hotelfachmann. Ja,
okay.
Die anderen sind verschiedene Berufe.
Ja.
Aber in Baden-Württemberg, Bad Oeynhausen, wird die alle geteilt. Also Hotelfachmann, Restaurantfachmann, alle.
Nehmen wir, weil du es auch mit Kochen gelernt hast, ist dann, ich meine, ich erinnere mich jetzt hier an das Fest hier auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz, wann war es, im Oktober, glaube ich, oder September, wo es ja auch afghanische Spezialitäten gab. Jetzt könnte ich mutmaßen, dass du dann vielleicht auch das eine oder andere Rezept dann irgendwo für deine Arbeitgeber irgendwie so ein bisschen um den Kopf hast, wo man dann vielleicht auch afghanische Spezialitäten mal kochen oder beisteuern kann, oder?
Ja, ich kann also afghanisches... Essen gut kochen.
Ja.
Schmeckt lecker.
Ja. Ich habe gesagt, dass also meine Freunde, wenn ich in der Küche bin, dann koche ich einmal afghanisches Essen und dann probieren die alle,
ja,
ob das schmeckt oder nicht.
Alle sind super froh und glücklich, dass es so geklappt hat. Aber gleichzeitig, Elena, gibt es wahrscheinlich auch noch andere Menschen, viele Menschen, die momentan bippern und Angst, ja, haben.
Also das ist nicht nur, ich würde ja nur sagen, dass es gibt viele Leute, viele Afghanen, die, ja, die sind so richtig gut und die haben so gut Deutsch gelernt, die haben sich so gut integriert und viele haben gar keine Unterstützung, also niemand hilft denen. Und also zum Beispiel bei mir war Menschlichkeit Ulm, Freundeskreis Erzil, Elchingen, aber viele haben gar keine Unterstützung und das ist wirklich furchtbar. Und die werden also jeden Monat abgeschoben. Das finde ich gar nicht, also gut. Und
das heißt, wir haben einen glücklichen Fall, wir haben dein Schicksal oder haben die Menschen, oder dein Schicksal ist gerettet, aber es gibt noch viele Menschen, Elena, die eigentlich ja auch noch in großen Schwierigkeiten sind.
Ja, ich erinnere an einen guten Freund von dir auch, der auch länger in Deutschland war, der auch hier gearbeitet hat, der durfte dann irgendwann nicht mehr arbeiten, weil er die Duldung bekommen hat. Hat eine Tochter in Afghanistan, die er noch nie gesehen hat. Also eigentlich alle Gründe, um zurückzugehen, kann aber nicht zurückgehen, weil er dort ganz massiv von der Taliban verfolgt wurde. Der ist dann irgendwann halt nicht mehr da gewesen. Der ist dann irgendwann ins europäische Ausland untergetaucht und wir wissen auch nicht so genau, wo er ist.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja.
Und das ist natürlich auch traurig und der größte Witz ist eigentlich, dass er die Anerkennung nicht bekommen hat, sein Bruder hat aber die Anerkennung bekommen,
ja,
wegen seiner Verfolgung. Also das muss man sich auch mal vorstellen, da stimmt doch auch irgendwas nicht, dass der eine das bekommt und der andere bekommt es, also wegen ihm, und er selber bekommt es nicht, hat die Anerkennung nicht bekommen. Also da fragt man sich schon, was da teilweise irgendwie
schief
läuft. Und ja, ich finde, das stimmt halt was grundsätzlich in unserem Asylsystem nicht, dass Personen, die sich anstrengen, dass denen keine Chance gegeben wird, sondern dass eben nur auf Nationalität geschaut wird. Oder
das heißt, es ist nach wie vor nicht alles im grünen Bereich, auch wenn es vielleicht momentan ein bisschen aus den Medien raus ist. Wir haben es gesagt, Abschiebeflüge finden nach wie vor statt. Es werden Menschen abgeschoben, die sich auch prima integriert haben, die eigentlich genauso ihren Verbleib eigentlich verdient gehabt hätten, würde ich mal sagen, aber naja, die Chance nicht bekommen haben. Und insofern eigentlich, ja, was kann man tun, Elena? Welche Möglichkeit siehst du, oder was kann man weiter einfach medial auch das Thema präsent halten? Oder?
Also ich glaube zum einen, dass die Öffentlichkeit nicht genug darüber Bescheid weiß, weil man immer so den Eindruck hat, nur die Bösen werden abgeschoben. Das ist aber halt einfach nicht so, sondern auch Leute, die tatsächlich uns was bringen, werden abgeschoben. Ja, und der Gesetzgeber ist halt gerade auf so einem Weg, dass man den Eindruck hat, das wird nicht besser, sondern alles nur restriktiver. Und es war ja ganz lang dieser berühmte Spurwechsel im Gespräch. Also Spurwechsel heißt ja...
Das ist im letzten Jahr, Ende letzten Jahres aufgekommen.
Spurwechsel heißt ja im Endeffekt, dass man von der Asylspur in die Einwandererspur kommt. Also dass es nicht mehr darum geht, dass jemand hier ist, weil er Asyl beantragt hat, sondern weil er eben weil er einwandern möchte. Und das ist momentan einfach nicht möglich und wird, glaube ich, auch in den nächsten Jahren nicht so einfach möglich. Und ich sehe da halt auch viele Schwierigkeiten auf uns zukommen in dem Bereich. Jetzt nicht nur mit Leuten, die vielleicht eine Ausbildung machen könnten, aber sie noch nicht anfangen können und dann abgeschoben werden, sondern auch Leute, die hier schon jahrelang arbeiten, aber die Voraussetzungen nicht erfüllen, dass sie eine Duldung bekommen und dann abgeschoben werden. Oder, und das, glaube ich, kommt noch viel mehr auf uns zu, die Leute, die dann Beschäftigungsverbote bekommen und dann gar nichts mehr machen können und hier dann quasi in die Illegalität dann gehen.
Ja, ja, oder einfach dann in den Unterkünften gefangen mehr oder weniger sind,
ja,
und dann auch Unsinn, irgendwo Streit miteinander bekommen, Unsinn geschieht und
genau,
dann wiederum ja, wieder auch Thema mit Negativschlagzeilen umgewerben.
Ja.
Und das ist natürlich nicht im Sinne der keinen Körper, nicht sagen.
Und das Problem machen wir jetzt einfach zum Teil selbst.
Ja. Stunde ist schon wieder vorüber. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie heute bei mir oder bei uns
gewesen sind. Wir
und sagen einfach nochmal, wer da war, meine Stuhlgäste war heute waren.
Elena Flügel vom Verein Menschlichkeit Ulm.
Basia Siddiqui.
Und mein Name ist Michael Trost. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald und tschüss.
Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
Nachdenken, mitreden.
Free FM.